Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Info vom Mittwoch, 17. Mai auf Rabe. Heute tönt es bei uns so.
Für Ehe für alle beantragen wir die gleichen Rechte. Also das heißt, wenn man den liebsten Mensch heiraten möchte, mit allen dazugehörigen Rechten, so wie bei den Heteros. Das heißt, Zugang zu künstlicher Befruchtung, Stiefkindadoption und Volladoption.
Am heutigen Internationalen Tag gegen Homo- und Transphobie steht in der Schweiz die Familie im Fokus. Das Recht auf Heirat alleine genügt eben nicht. Auch beim zweiten Hintergrundbeitrag geht es um eine Art Heirat.
Es ist nicht genug, dass man den Leuten einfach den Raum gibt, weil die Leute haben einfach ein Dach und dann sind sie immer noch nicht integriert. Die Idee ist schon, dass man dort Common Spaces organisiert, zum Beispiel eine große Küche, wo man fürs Quartier oder für die Leute, die nicht, für die alten Leute zum Beispiel, die da sind und nicht kochen können, dass man zum Beispiel dort kocht, dass man ein bisschen Werken, Kultur und Leben zusammen verheiratet.
Der anarchistische Architekt Dimitri hat in einem Athener Vorort ein Haus für Heimatlose geschaffen und vielen Geflüchteten mehr als nur ein Dach über dem Kopf gegeben. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Michael Spahr.
Radio Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Wir kommen zu den aktuellen Meldungen des Tages. Wenn wir dem Wort Comey einen D wie Donald zufügen, wird es zur Comedie, zur Komödie. Und eine solche scheint sich im Moment im Weißen Haus in Washington D.C. abzuspielen. Gestern wurde bekannt, dass der US-Präsident Donald Trump offenbar kurz nach seiner Amtseinsetzung FBI-Direktor Comey zu beeinflussen versuchte. Laut SRF soll Trump zu Comey gesagt haben, er soll die Untersuchungen gegen seinen damaligen Strategen Michael Flynn einstellen und stattdessen undichte Stellen in der Verwaltung untersuchen. Irgendeinen Reporter könne man dann ins Gefängnis schicken, habe Trump gesagt. Michael Flynn musste später den Hut nehmen, weil er enge Kontakte zu Russland gepflegt hatte. Seit der Entlassung des unabhängig agierenden FBI-Direktors James Comey vor einer Woche überstürzen sich die Ereignisse in den USA. Immer mehr wird der Verdacht laut Trump versuche, etwas zu vertuschen, was mit seinen Verbindungen zu Russland zu tun habe. Auch der Besuch des türkischen Präsidenten Erdogan im Weißen Haus gestern stand im Schatten der neuesten Enthüllungen. Bei diesem Besuch übrigens versprach Trump dem türkischen autoritären Herrscher die volle militärische Unterstützung, unter anderem in Form von Waffenlieferungen, damit der Islamische Staat und die verbotene türkisch-kurdische Arbeiterpartei PKK bekämpft werden könne. Auch da wieder ein scheinbarer Widerspruch des US-Präsidenten. Die USA unterstützen im Moment in Syrien kurdische Milizen, die der PKK nahestehen. Mehr zur Trump-Komödie gibt's dann nächsten Montag in unserer monatlichen Rubrik Trump Watch, die ihr schon jetzt im Internet direkt anwählen könnt mit www.trumpwatch.ch. Nur knapp sei der Kanton Zug einer Rüge wegen unmenschlicher und erniedrigender Behandlung entgangen, kommentiert die Menschenrechtsorganisation Amnesty International ein Bundesgerichtsurteil, das gestern publiziert wurde. Darin schreibt das höchste Schweizer Gericht, Zug habe mit einer sogenannten Dublin-Haft gegen die Europäische Menschenrechtskonvention verstoßen. Der Fall lief so: Eine afghanische Familie kam letztes Jahr in die Schweiz, weil sie hier Verwandte hat. Sie war jedoch über Norwegen eingereist, also ein Fall, bei welchem das Dublin-Abkommen in Kraft tritt. Das heißt, das Asylgesuch der Familie wird nicht in der Schweiz, sondern muss eigentlich in Norwegen behandelt werden. Damit sie die Familie nach Norwegen ausschaffen konnte, gingen die Zuger Behörden unverhältnismäßig heftig gegen sie vor. Die Eltern wurden ins Gefängnis gesteckt, die Kinder wurden den Eltern entrissen und in Heime gesteckt. Das Urteil des Bundesgerichts besagt nun, die Ausführung der Dublin-Bestimmungen müssten nicht so streng gehandhabt werden. Eine Trennung der Eltern von ihren Kindern sei nur im äußersten Fall möglich, was hier nicht der Fall war. Die Familie wird nun für die traumatisierenden Vorgänge entschädigt. Verschiedene Menschenrechtsorganisationen fordern jetzt in einem nationalen Appell die Schweizer Behörden auf, die Dublin-Bestimmungen in Zukunft großzügiger und menschlicher zu handhaben. Neue und bessere Atomkraftwerke in Kürze zu bauen, sei unrealistisch. Das zeigt eine Studie der atomkritischen Schweizerischen Energiestiftung. Sie hat das Öko-Institut Darmstadt mit dieser Studie beauftragt. Das Öko-Institut hat verschiedene neue Technologien unter die Lupe genommen und kommt zum Schluss, keine sei so weit ausgereift, dass sie in den nächsten 50 Jahren zur kommerziellen Anwendung kommen könne. Die Gegner und Gegnerinnen der Energiestrategie des Bundes und des neuen Energiegesetzes behaupten regelmäßig, das Verbot von AKWs sei schlecht, weil damit neue Technologien verhindert würden. Im neuen Gesetz steht tatsächlich ein Verbot für den Neubau von AKWs. Allerdings könne so ein Verbot jederzeit aufgehoben werden, wenn es wieder Sinn mache, AKWs zu bauen. Das sagen die Befürworter und Befürworterinnen des Energiegesetzes, über das wir am nächsten Wochenende abstimmen. Im Gesetz steht hingegen nichts über das Abschaltdatum der bestehenden AKWs und deshalb wurde gestern eine neue Initiative gestartet, welche die Abschaltung sämtlicher AKWs bis in 12 Jahren fordert. Menschen mit hohem Einkommen ziehen vermehrt in die Vorstädte. Ärmere Leute wohnen häufiger in den Städten. Das zeigt eine vom Bundesamt für Wohnungswesen in Auftrag gegebene Studie der Universität Genf. Diese Untersuchung widerspricht der Annahme, dass Städte immer gentrifizierter würden, weil sich nur noch Reiche den teuren Stadtwohnraum und Wohntraum leisten können. Eine Ausnahme gibt es allerdings bei dieser Studie zu den Schweizer Grossstädten, nämlich Bern. Die Tageszeitung Der Bund ist diesem Widerspruch auf den Grund gegangen und kommt zum Schluss, dass es unter anderem an der Geschichte liege. Viele Schweizer Grossstädte haben eine Tradition von genossenschaftlichem Wohnungsbau, also Wohnungen, die nicht der Profitgier eines Einzelnen unterliegen. Anders ist es in Bern, da hinkt die Bundeshauptstadt den restlichen Schweizer Städten hinten nach. Immerhin bekunden Exponenten und Exponentinnen der rot-grünen Mehrheit eine Änderung. Bern soll längerfristig wieder billiger werden. Zum Wetter. Morgen Donnerstag ist es dann schon wieder vorbei mit dem Sommerwetter. Es wird voraussichtlich trüb und nass bei maximal 21 Grad. Übermorgen Freitag soll es dann noch trüber, nasser und kühler werden bei einer Höchsttemperatur von 14 Grad. Am Wochenende melden sich die Sonne und damit auch die wärmeren Temperaturen zurück.
Rabe Info.
Alle Jahre wieder, wenn der internationale Tag gegen Homo- und Transphobie IDAHOT stattfindet, stellt sich die Frage, warum braucht es diesen Tag noch? Ist doch alles gut. Die Diskriminierung von lesbischen, schwulen, bisexuellen und Transmenschen nimmt ab. Es gibt die registrierte Partnerschaft. Die gesellschaftliche Akzeptanz von Homo- und Transsexualität ist groß. Stimmt eben nicht so ganz. So ist Homosexualität in 72 Ländern immer noch illegal. In manchen Regionen besteht sogar die Todesstrafe. Ebenso wurden in den letzten Jahren über 2000 Fälle von Mord an Transmenschen dokumentiert. Und auch in der Schweiz sind immer noch viele Menschen einerseits mit Vorurteilen konfrontiert, andererseits sind wir noch meilenweit von einer tatsächlichen rechtlichen Gleichstellung entfernt. Maria von Kennel ist Koordinatorin der IDAHOT-Kundgebungen in der Schweiz. Katrin Hiss hat sie gefragt, warum gerade der heutige 17. Mai gewählt wurde als internationaler Tag gegen Homo- und Transphobie.
Also der 17. Mai wurde gewählt als internationaler Tag gegen Homophobie, Transphobie und Biphobie, um daran zu erinnern, dass am 17. Mai 1990 an diesem Tag die Weltgesundheitsorganisation Homosexualität aus ihrer Diagnoseschlüssel gestrichen wurde.
In etwa 120 Ländern finden heute im Rahmen des Internationalen Tages gegen Homo- und Transphobie Aktionen statt. Das Schwerpunktthema in diesem Jahr sind Familien. Warum wurde gerade dieser Fokus gewählt?
Also der Fokus für 2017 auf Familien wurde gewählt, weil man auf zwei Ebenen aufzeigen wollte, wie wichtig das es Familie ist, um die LGBTIs zu unterstützen. Also auf einer Ebene ging es darum, um aufzuzeigen, wenn die jungen LGBTI in jungen Jahren bereits schon erfahren, dass Lesben, Schwule, Bi- und Transmenschen freundlich aufgenommen werden, dass sie in ihrem Bewusstsein sich gut weiterentwickeln. Gegenüber Regenbogenfamilien war es wichtig aufzuzeigen, dass es Regenbogenfamilien überall gibt, aber leider in weltweit bis jetzt nur in 47 Ländern in irgendeiner Weise rechtlich abgesichert werden. Und da auf diesen beiden Ebenen wollte man aufzeigen, wie können Menschen, die jungen LGBTI, aber auch die Regenbogenfamilien unterstützen, damit sie Vorurteile abbauen können und sie aber dabei unterstützen, um die gleichen Rechte zu erlangen.
Kommen wir doch auf die rechtliche Situation in der Schweiz zu sprechen. In den letzten Tagen hat eine nationalrätliche Kommission eine Fristverlängerung beantragt, um gesetzliche Grundlagen zu schaffen, damit die Ehe für alle eingeführt werden kann. Abgesehen von der Homoheirat, welche weiteren Forderungen haben Sie an die Schweizer Politik?
In Bezug zu den Forderungen für Ehe für alle beantragen wir die gleichen Rechte. Also das heißt, ja, wenn man den liebsten Mensch heiraten möchte, mit allen dazugehörigen Rechten, so wie bei den Heteros. Das heißt, Zugang zu künstlicher Befruchtung, Stiefkindadoption und Volladoption.
Im Rahmen des Internationalen Tages gegen Homo- und Transphobie finden auch in Bern Aktionen statt. Die Organisationen Achtung Liebe und Pink Cross rufen zur Demonstration heute Nachmittag um 14 Uhr auf dem Bahnhofplatz auf. Und bevor wir uns jetzt nach Griechenland bewegen, gibt's Musik, passend zum Kampf gegen die Diskriminierung von Trans-Menschen besingen Against Me, den True Trans Soul Rebel.
Making yourself
Rabe Info.
Seit über einem Jahr ist die sogenannte Balkanroute offiziell geschlossen. Über 50.000 geflüchtete Menschen sitzen in Griechenland fest und dürfen nicht ins nördliche und westliche Europa weiterreisen. Ein beachtlicher Teil davon lebt in und um Athen, in Camps, Notlagern, auf der Straße oder wer Glück hat, bei Freunden und Freundinnen. Gleichzeitig gibt es in der griechischen Hauptstadt hunderte leere Häuser und Wohnungen. Warum also nicht das eine mit dem anderen verbinden? Dimitri ist Berner mit griechischen Wurzeln. Er beschreibt seinen Job als Anarchidekt. Ein anarchistischer Architekt also, der mit seinem Berufswissen und viel Herzblut Menschen in Not unterstützen will. Vor gut 5 Jahren hat er von seinem Vater eine Wohnung im Athener Vorort Kesariani geerbt. Einem Ort voller Widerstandsgeschichten, was man dem riesigen alten Haus mit seinen dicken Mauern und dutzenden Einschusslöchern auch ansieht. Im selben Gebäude wie seine Wohnung stehen dutzende andere Wohnungen leer, also startete er das Hausprojekt Kesariani, um geflüchteten Menschen eine lebenswürdige Unterkunft zu bieten. Katrin Hiss hat Dimitri getroffen, kurz bevor dieser wieder abgereist ist, um das Vorhaben weiter voranzutreiben. Sie fragt ihn als erstes nach seiner persönlichen Geschichte, die ihn mit dem Haus verbindet.
Dieses Haus habe ich zum ersten Mal 2012 live angetroffen. Mein Vater ist im 12 gestorben und so bin ich zu einer Wohnung von diesem Gebäude dazugekommen. Eine Großmutter lebt drin, die nicht meine Großmutter ist, seit über 50 Jahren. Die ist auch sehr interessant, die habe ich auch dazu geerbt. Und so habe ich das Haus kennengelernt und ihre Bewohner zum ersten Mal im 2012.
Das Haus wurde kurz vor dem Zweiten Weltkrieg gebaut. Dein Vater hat dann damals eine Wohnung da bekommen, weil er Flüchtling war. Er war griechischer Flüchtling, ist geflüchtet vor dem türkischen Militär. Was ist denn passiert? Kennen Sie die Geschichte dieses Hauses? Was ist passiert seit 1938, seit dem Bau bis jetzt?
Die Flüchtlingswelle damals war 1922. Das Haus wurde gebaut 1937. Bis zu diesem Zeitpunkt haben ganz viele Menschen in Zelten gewohnt. Also die Häuser wurden 1937 bezogen. 3 Jahre später beginnt der Zweite Weltkrieg und nach dem Zweiten Weltkrieg geht es weiter mit dem Bürgerkrieg. Kesariani ist das Quartier, wo sich das Haus befindet. Das Haus war eine linke Hochburg. Es war auch das höchste Gebäude damals. Und die ganze Stadt war damals in einem Ausnahmezustand. Und 2 Quartiere, Exarchia und Kesariani, waren die Autonomen und die Linken, die sich einfach am meisten gewehrt haben. Darum kann man die Geschichte von dem Zweiten Weltkrieg und von dem Bürgerkrieg an der Fassade ablesen. Die Löcher stammen aus dem Straßenkämpfen 1947 im Dezember. Es gab eine Koalition, die Engländer haben sich mit den griechischen Faschisten alliiert gegen die griechische Linke. Was damals eigentlich passiert ist, spürt man immer noch heute.
Das Hausprojekt Kesariani, das besteht ja aus 3 Blöcken mit 72 Wohnungen. Manche davon sind noch bewohnt. Sie möchten jetzt aber den ganzen Block wiederbeleben. Seit 2012, also seit Ihr Vater gestorben ist und Sie eigentlich auf dieses Haus erst richtig aufmerksam gemacht wurden, waren Sie jetzt schon mehrmals da unten. Was ist denn jetzt passiert im Hinblick auf die Verwirklichung von diesem Projekt?
Die ersten paar Jahre sind vergangen, indem man einfach die Bewohner die ganze Zeit geholt hat, sich versammelt hat, versucht hat, den Bewohnern zu erklären, was wir vorhaben, damit sie verstehen, dass wir nicht wollen, dass sie rausgehen, sondern wir wollen mit ihnen diesen Hof und diese Gebäude reaktivieren. Wir kommen nicht um eine partizipative Planung herum, wenn wir wollen, dass die Menschen, die neuen Ankömmlinge, die neuen Familien integriert werden. Wir können uns das so vorstellen, wir haben in den Blöcken im Moment 48 Bewohner und davon ist nur einer ein Problem. Und die anderen helfen voll mit und freuen sich auch auf die neuen Bewohner und auf die Kinder, die wieder den Hof beleben.
Was heißt das denn, dass ein Bewohner ein Problem ist? Inwiefern macht diese Person Probleme und was gedenken Sie jetzt da zu tun?
Die Person macht Probleme im Sinne von, die Person ist voll von Ängsten. Man kann es vergleichen, man kennt es aus der Schweiz, in Vororten irgendwie mit Schweizer Fähnchen im Garten und so. Sein Balkon ist so ein 1:1-Kopie. Und wir kämpfen einfach mit diesen Ängsten von dieser Person. Wir haben uns entschlossen, nicht mehr uns mit ihm auseinanderzusetzen. Eine ganz alte Frau aus dem Block, die 83-jährig ist, hat uns versichert, sie wird mit ihm reden. Und sie hat mit ihm geredet. Und von diesem Moment an hat er uns völlig in Ruhe gelassen. Wie sie mit ihm geredet hat, weiß ich nicht.
Sprechen wir doch noch mal genauer über das Hausprojekt Gesariani. Wie sehen denn diese Häuser aus und was für Leute sollen da einziehen?
Die Blöcke bestehen aus 2 Wohnungen pro Stock. Die sind 3-stöckig und haben eine Flachdachterrasse. Auf der Terrasse oben waren die Waschanlagen vorgesehen. Die Mauern der Gebäude sind aus 60 cm Steinmauern. Und die sind wirklich erdbebensicher und bombensicher. Man kann an den Fassaden auch Kanonenschüsse ablesen aus den 40er Jahren, die die Engländer geschossen haben. Also das sind, wenn wir diese Häuser reaktivieren können, werden sie in den nächsten 100 Jahre stehen.
Wem gehören denn zurzeit die leerstehenden Wohnungen?
Die leerstehenden Wohnungen gehören kleinen Besitzern. Meistens sind das Leute, die früher Flüchtlinge waren und die Wohnung bekommen haben, sind dann die Besitzer geworden. Für einen Unkostenbeitrag, ich habe mal den Vertrag gesehen, das war ganz witzig, ein Vertrag aus den 30er Jahren. Die mussten damals umgerechnet so einen Unkostenbeitrag von 20, 30 Franken zahlen, dann haben sie die Wohnung gehabt. 2020 suchen wir die Besitzer der leeren Wohnungen. Das ist so eine Detektivarbeit, weil wenn die Wohnungen sehr, sehr lange frei sind, wissen wir gar nicht, ob die Besitzer überhaupt noch leben oder ob sie Nachkommen haben. Ein paar haben wir schon gefunden, mit denen sind wir in Verhandlungen. Und die, die wir nicht finden, werden wir sehr wahrscheinlich, wenn wir sicher sind, dass die wirklich unauffindbar sind, werden wir die Wohnungen wahrscheinlich aufmachen. Also es ist eine Mischung zwischen Wohnungen kaufen, plus minus 6.000 bis 8.000 Euro, Wohnungen mieten, 100 Euro und Wohnungen besetzen, wenn wir niemanden finden.
Und jetzt in Zukunft planen Sie da ja in erster Linie Flüchtlingsfamilien unterzubringen. Wie werden Sie diese Familien finden oder wie werden Sie auswählen, wer da wohnen soll?
Das ist ein Thema, das uns von Anfang an irgendwie zu denken gab, wie wir das richtig machen können. Wir sind zum Schluss gekommen, der beste Weg davon ist, die bestehenden Besetzungen zu kennen. Die kennen wir ja auch in Athen. Notara kennen wir, City Plaza kennen wir. Und Leute, Familien mit Kindern, Frauen mit Kindern auch, dass es vielleicht Wege gibt, die Frauen mit Kindern zusammenwohnen. Eine Mischung. Es sind auch obdachlose Griechenfamilien, die eine Mischung ausmachen. Also wir wollen kein Ghetto machen, wir wollen die ganze Sache ein bisschen mischen, damit sie wirklich auch Bestand hat.
Sie werden in den nächsten paar Tagen wieder runterreisen nach Athen, um das Projekt weiter voranzutreiben. Was sind denn jetzt nun die nächsten Schritte in die Verwirklichung dieses Hausprojektes Gesariani?
Ich würde noch gern kurz von den Schritten 2016 reden. 2016 sind wir mit 21 Schweizer Architekturstudenten, ein Professor von der Berner Fachhochschule und seine Assistentin zusammen nach Athen gereist und mit griechischen Architekturstudenten und jungen arbeitslosen Architekten haben wir den ersten Schritt zum Partizipativplanen gemacht. Wir haben mit den Bewohnern geplant, in welcher Art, dass wir ihren Innenhof reaktivieren können. Weil ich bin der Meinung, wenn man den Innenhof reaktiviert, reaktivieren wir fast gleichzeitig die Wohnungen. Und es besteht wirklich ein Bezug zu dem Innenhof, weil die Hauptfassaden der Wohnungen, die schauen nicht zur Straße, sondern die schauen zum Innenhof. So können kinderreiche Familien immer den Überblick haben. Also es ist so ein, es besteht automatisch durch die Architektur ein Sicherheitsgefühl, wo man nicht mit repressiven Maßnahmen machen muss.
Als Sie 2012 nach Athen gegangen sind, in welchem Zustand haben Sie denn diesen Häuserblock vorgefunden? Wie lebte es sich damals da?
In ein paar Wohnungen, die ich reingekommen bin, die waren in einem sehr guten Zustand. Ein paar in einem ganz schlimmen. Es gibt leere Wohnungen, die Tauben drin wohnen und Katzen. Es gibt Wohnungen, die irgendwie seit 30 Jahren niemand mehr zurückgekommen ist. Also es gibt verschiedene Leute, die da drin wohnen. Es gibt arme Leute, die nicht lesen und schreiben können. Es gibt alte linke Leute mit einer linken Geschichte. Es gibt junge Migranten aus Albanien, aus Bulgarien, aus Iran. Das Interessante war, als wir die Schweizer Studenten in Athen hatten, war das die Chance, die Menschen mit Migrationshintergrund ins Projekt einzubinden. Denn wir haben Schweizer Studenten auch mit Migrationshintergrund gehabt. Und so haben wir den Albaner zu den Albaner geschickt, den Bulgaren zu den Bulgaren, die Iranerin zu den Iraner. Und so haben wir wirklich die Leute geholt, die in den ersten Jahren den Weg zu uns nicht gefunden haben.
Nochmal zurück zu der Frage. Sie werden in den nächsten paar Tagen werden Sie wieder runterreisen, um das Projekt weiter voranzutreiben. Was sind denn nun die nächsten Schritte?
Im Moment sieht es so aus, wir sind eingeladen worden von der Architekturschule in Cork in Irland. Die arbeiten im Moment in Athen und sind eingeladen worden, in der Biennale in Athen unser Projekt auszustellen. Das heißt, bis Anfang Juli arbeiten wir an diesem Projekt. Wir wollen das, was wir machen, in dieser Kunstausstellung präsentieren. Wir wollen die Leute interviewen, die ihre Geschichten sammeln und visualisieren. Das ist der erste Teil, was wir bis Juli machen. Das brauchen wir unbedingt, weil wir ein Crowdfunding dann starten für nächstes Jahr, wo der größte finanzielle Posten ist. Weil letztes Jahr haben wir nicht viel Geld gebraucht für das partizipative Planen. Dieses Jahr brauchen wir auch nicht viel Geld. Es ist auch viel Eigenleistung von Leuten, die damit helfen. Aber nächstes Jahr, wenn wir Baumaterialien kaufen wollen, die Wohnungen mieten und kaufen wollen, brauchen wir wirklich einen ziemlichen Posten. Man muss es auch so vorstellen, mit 10.000 Euro kann man eine 4- bis 5-köpfige Familie für ganz, ganz, ganz lange Zeit unterbringen und auch begleiten.
Wenn jetzt das Projekt einmal steht, alle Wohnungen sind belegt, es sind Leute eingezogen, wie stellen Sie sich dann das Zusammenleben vor? Ist auch die Idee da, die Leute zu animieren, dass sie gemeinsame Strukturen aufbauen, zum Beispiel eine Großküche oder so? Haben Sie irgendwelche Visionen für das Zusammenleben in der Zukunft?
Das ist wirklich eine Tatsache. Es ist nicht genug, dass man den Leuten einfach den Raum gibt, weil die Leute haben einfach ein Dach und dann sind sie immer noch nicht integriert. Die Idee ist schon, dass man in den Erdgeschosswohnungen, wo zum Hof schauen, dass man dort Common Spaces organisiert, zum Beispiel eine große Küche, wo man fürs Quartier oder für die Leute, die nicht, für die alten Leute zum Beispiel, die da sind und nicht kochen können, dass man zum Beispiel dort kocht, dass man vielleicht eine Werkstatt organisiert, dass man ein bisschen Werken, Kultur und Leben zusammen verheiratet. Das braucht eine Zeit lang sicher eine Begleitung. Das kann man nicht einfach so hinstellen und es läuft. Aber weil die Leute das schon zusammen planen, glaube ich ganz fest, dass es zu ihrem Teil wird. Also wenn wir eine Firma wären und würde das planen und dort hinstellen und wieder gehen, das würde nie zu ihrem Teil werden. Und durch diesen Prozess habe ich das Gefühl, dass sie das zu ihrem Zuhause machen werden.
Das sagt der anarchistische Architekt Dimitri. Weitere Details zum Hausprojekt Kesariani gibt es unter www.rabe.ch. Helfende Hände seien übrigens stets willkommen, hat uns Dimitri gesagt.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Info vom Mittwoch, dem 17. Mai auf Rabe. Alle Podcasts der Infosendungen gibt es zum Nachhören unter info.rabe.ch. Dort gibt es auch viele zusätzliche Infos, Fotos, Videos und weiterführende Links. Das nächste aktuelle Info gibt es morgen Donnerstag, wie immer um 11. Dann geht es unter anderem darum, ob ein Label geschaffen werden soll, welches Auskunft gibt über die wissenschaftlich nachgewiesene Wirksamkeit von Medikamenten. Beigetragen zu dieser Sendung hat Katrin Hiss. Am Mikrofon verabschiedet sich der Michael Spar. Ich wünsche euch eine ganz schöne zweite Wochenhälfte. Auf Wiederhören. Und jetzt noch gerade etwas. Es ist doch immer so das Problem, ihr habt es vielleicht in der Sendung vorhin gehört, ich habe meine liebe Mühe gehabt, den griechischen Vorort richtig auszusprechen. Und bei den Recherchen nach der Aussprache bin ich dann noch auf ein Lied gestossen. Von niemandem geringerem als der Nana Mouskouri. Sie besingt nämlich den Stadtteil. Und ich sage jetzt nicht, wie er heisst. Hört das Lied, dann hört ihr, wie man es korrekt auf Griechisch ausspricht.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.